Ich lese den Predigttext aus Lukas, die Verse 25 bis 37 aus der Basisbibel. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück: Was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet, halte dich daran, und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete: Der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es ebenso.
Ich bete. Ja, es ist so ein wenig so, Herr, dass als ob wir dir begegnen würden, so wie eben der Schriftgelehrte dir damals begegnet ist. Und das, was du erzählst und sagst, lässt uns nachdenklich werden und fordert uns heraus. Und es kann und soll zum Wort des Lebens werden für uns. Dafür danken wir dir. Und deshalb bitten wir dich, dass du uns hilfst zu hören, das, was du uns sagen willst, jedem Einzelnen sagen möchtest. Dein guter Geist kann das bewirken, dass wir recht hören. Rede du bitte. Amen. Liebe Gemeinde, am vergangenen Sonntag haben wir gehört, wie Jesus das Leben des Paulus wieder auf die Füße gestellt hat, überschrieben in den Bibeln meistens mit die Bekehrung des Paulus. Heute hören wir die Frage, welchen Weg wir dann einschlagen sollen, wenn wir nicht mehr Kopf stehen. Oder genauer, wie wir das Lebensziel erreichen können. Der Mönch Martin Luther fragte sich und quälte sich ein halbes Leben lang mit dieser Frage, wie er einen gnädigen Gott bekommen kann. Also, wie er ins Himmelreich gelangt. Heute fragen sich die meisten Menschen das so nicht mehr. Doch ihre Fragen klingen letztlich ähnlich. Wie werde ich glücklich Wie kann ich ein erfülltes Leben haben? Wie gelingt mein Leben? Wie muss ich leben, damit ich am Ende nicht sagen muss, ich bin gescheitert? Ich habe auf die falschen Pferde gesetzt, die falschen Ziele angesteuert, mich für die falschen Prioritäten aufgerieben. Es ist im Grunde keine andere Frage als die, die der Schriftgelehrte Jesus stellte. Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Ganz ähnlich hatte ein junger Mann, so Matthäus, ein reicher Mann, so Lukas, oder bei Markus ist es einfach ein Mann, Jesus gefragt. Den hatte Jesus auf die Gebote verwiesen. Und dieser hatte erwidert, die hätte er seit Jugendtagen befolgt. Es ist eben eine letzte verbliebene Unsicherheit, die ihn zu Jesus trieb. Und genauso in unserem heutigen Predigttext den Schriftgelehrten. Sie hatten mit 613 Geh- und Verboten der Tora ein nahezu dichtes Netz gesponnen. Die Theologen, die Schriftgelehrten, hatten weitgehend alle denkbaren Möglichkeiten bedacht und zu den Aussagen der Tora ergänzt, so als Zaun herum, die Grundlage des späteren Talmuds, der in immer weiteren Kreisen die Tora auslegt. Der Schriftgelehrte war sich deshalb sehr sicher, das ewige Leben zu erlangen. Das Netz war doch gespannt. Mit seiner Frage wollte er herausbekommen, ob Jesus denn auch wusste, was er wusste. Er wollte ihn prüfen sozusagen auf seine Schriftgelehrsamkeit. Dabei schwang aber wohl durchaus mit, dass er davon ausging, dass Jesus scheiterte. Würde er sagen, du musst umkehren und glauben, dann konnte er antworten, und warum sind in der Tora so viele verschiedene Opfer vorgeschrieben? Und sollte er diese Opfer als den richtigen Weg benennen, dann konnte er Jesus fragen, warum er dann immer von Umkehr und Glaube sprach. Und mit beiden Möglichkeiten hätte er Jesus sich vom Leib gehalten. Er konnte fröhlich in seinem Glaubenssystem bleiben, das ihm ein hohes Maß an Sicherheit bot. Und dieses kleine Quäntchen Unsicherheit, naja gut, ein bisschen Unsicherheit gibt's ja immer. Er musste eben mit diesem kleinen Makel, dass es nicht immer hundertprozentig gelang, sich danach zu richten, leben. Aber dafür gab es ja eben auch die Opfer. Wie der Schriftgelehrte, so fragen auch heute viele Menschen, Christinnen, Christen, Pfarrerinnen, Pfarrer vielleicht besonders, um sich Jesus vom Leib zu halten. Sie fragen zum Beispiel, wie man das denn mit den Wundern so noch glauben kann. Oder sie fragen, wie man überhaupt an einen gnädigen Gott glauben kann, angesichts der vielfältigen Probleme dieser Welt, der Ungerechtigkeit, den Kriegen, der Umweltzerstörung, dem Klimawandel, Corona, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber auch manche Christen haben sich, wie der Schriftgelehrte, ihr System geschaffen, das ihnen Sicherheit gibt, ein ähnliches Netzwerk von Verhaltensweisen, von Moral und von Glaubensaussagen, die nicht in Frage gestellt werden dürfen, um sich Jesus, der eben immer mal wieder gegen den Strich bürstet, vom Leib zu halten. Doch Jesus geht all denen nicht auf den Leim. Er stellt einfach eine Gegenfrage, und die erschüttert sofort alle diese Versuche, Jesus auf Distanz zu halten. Er fragt, was du denkst. Er fragt, was ich denn denke. Wie das mit den Wundern ist, zum Beispiel. Ob es die nicht hier und heute doch auch gibt. Oder ob nicht gerade ein Blick in die Bibel zeigt, dass all die Probleme und Nöte dieser Welt eben daher rühren, dass wir genau die Bibel nicht mehr ernst nehmen. Dass wir ihre Hinweise, ihre Maßstäbe zunehmend geflissentlich überlesen, übersehen, zur Seite legen, ad acta gelegt haben. Und er fragt uns Christen insbesondere vielleicht wie den Schriftgelehrten, was denn die Bibel dazu sagt, wie denn das Leben gelingt, wie wir das Ziel erreichen können, wie wir das ewige Leben erlangen können. Der Schriftgelehrte antwortete wie aus der Pistole geschossen: Gott lieben und den Nächsten lieben. Das Schema Israel, das spricht bis heute ein frommer Jude mehrmals am Tag. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Darin wurde schon damals von den Rabbinern alle auf Gott bezogenen Geh- und Verbote zusammengefasst. Und die auf das Miteinander bezogenen Gebote dann in dem Satz eben aus dem dritten Buch Mose: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wusste der Schriftgelehrte wie kein anderer. Aber genau damit nannte er so einen kleinen der Unsicherheitsfaktoren in ihrem rabbinisch so ausgeklügelten System. Er erinnert eben in diesem daran, ja, dass diese Frage offen ist. Wer ist denn mein Nächster? Das wurde in dieser Zeit kräftig diskutiert. War es lange doch recht klar gewesen, wer im Land lebte, ob Israelit oder eben einer aus der überschaubaren Zahl der Fremdlinge, der gehörte dazu, der war ein Mitmensch, ein Nächster, alle anderen nicht. So hatte sich das zur Zeit Jesu gewandelt. Es lebten so viel mehr Fremde im Land, die römischen Truppen, Griechen, Syrer. Die Gesellschaft war bunt geworden. Die konnten doch nun nicht alle dazugehören, Nächste sein. Ja, und die Pharisäer, die damals die bestimmende theologische Richtung waren, die sahen es noch sehr viel enger. Nicht nur die durch die römische Herrschaft ins Land gekommenen Menschen fielen daraus, nein, ganz sicher auch die, die mit ihnen zusammenarbeiteten, die Zöllner beispielsweise. Und skeptisch waren sie auch gegenüber den einfachen Leuten, den Ungebildeten, denen vom Lande, insbesondere denen vom hohen Norden, den Galiläern, die in ihren Augen den Samaritanern sehr nahe standen, und die waren nun schlimmer als alle anderen Heiden. Darüber also, wer der Nächster ist, wurde diskutiert. Die Frage, wer denn dazugehört, ist immer eine Frage gewesen. Auch heute wird sie gestellt. Wer ist denn ein rechter Christ? Wer zu einer Kirche gehört und sich bewusst Christ nennt, muss da nicht mehr sein? Die Glaubenstaufe beispielsweise? Oder eine Bekehrung, die Wiedergeburt? Oder doch die Taufe mit dem Heiligen Geist, die durch die Fähigkeit erwiesen wird, dass man in Zungen reden kann? Oder auch, dass man bibeltreu ist, was auch immer das im Einzelnen genau heißt? Und auch in gesellschaftlichen Bezügen wird unterschieden, wer als Nächster und wer sozusagen erst Übernächster ist. Bei den Flüchtlingen zum Beispiel. Die Ukrainer, so sehr ich ihnen helfen will, gar keine Frage, aber sie werden eindeutig bevorzugt gegenüber allen anderen Flüchtlingsgruppen. Integration und Inklusion werden heute großgeschrieben. Aber es wird eben auch immer wieder, sie werden auch immer wieder in Frage gestellt oder eben Grenzen gezogen, wer denn dazugehören soll und wer dann eben doch nicht. Und so bleibt die Frage aktuell, wen ich denn für meinen Nächsten halte und wen eben nicht. Wen ich als Mitmensch ansehe und wen ich nicht so ganz mitmenschlich akzeptiere. Und genau das deckte Jesus in seiner Beispielgeschichte auf. Er erschütterte das feste Glaubenssystem seines Gegenübers. Und er tut das, indem er von einem durchaus denkbaren Beispiel erzählt. Und weil das eben so ein Beispiel ist, ist diese Geschichte mannigfach in der weiteren Kirchengeschichte immer wieder aktualisiert, neu erzählt worden mit anderen Personen, um deutlich zu machen, um was es geht. Denn worauf es ankommt, die man als Mitmensch sieht, die helfen einem unverschuldet in schwere Not geratenen Mitmenschen nicht. So wie in der Karikatur, die auf dem Sonntagsbrief steht, und die Detlef, damit Sie alle auch die den Sonntagsbrief nicht zur Hand haben, auch vor Augen haben, doch rüberkommt. Eine alte Frau kommt in die Kirche und sie bittet den Herrn in der letzten Bank, der mit zwei weiteren Personen auf der großen Bank sitzt und wo noch viel Platz ist, ob sie mitsitzen könne. Und er antwortet, warum? Versuchen Sie es doch da vorne mal. Ein Weihnachtsgottesdienst, wenn wir nach vorne schauen. Und schon damals war in Bethlehem nur Platz in einem Stall. Da soll sie es doch mal probieren. Helfen tut in Jesu Geschichte dann der, den Jesu gegenüber nicht als Nächsten ansah. Der Samaritaner. Der erweist sich für den, der in Lebensgefahr schwebt, als Mitmensch. Jesus dreht es also am Ende um, nicht mehr um die Frage, wer ist das Objekt dessen, dem ich helfen soll, sondern es ist, wer ist das Subjekt, das mir helfen kann, soll. Dieser begegnet ihm mitmenschlich, dieser Samaritaner. Er handelt völlig anders, als es in den Köpfen der Menschen ist. Gegen jegliche Erwartung, die diesen Menschen alles Möglichste Schlimme zugedacht hat. Und entlarvt eben genau all das als Vorurteile. Und damit zerschlägt Jesus dem frommen und so hochgelehrten Mann, der ganz genau zu wissen meinte, an welchen Knöpfen er drehen muss, um mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den Himmel zu gelangen. Er zerschlägt ihm genau dieses System. Ewiges Leben ist nicht das Ergebnis einer Gleichung, die wir Menschen aufmachen können. So nach dem Muster, wir müssen nur dieses oder jenes tun, dieses oder jenes lassen. Wir müssen nur bestimmte Glaubenssätze hochhalten und verteidigen. Dann werden wir schon am Ende ins Reich der Himmel und damit in die Ewigkeit eingelassen werden. Jesus macht deutlich, das ewige Leben beginnt in dem Moment, in dem Jesus uns auf die Füße stellt. Das ewige Leben beginnt in dem Moment, in dem wir ihn als Herrn erkannt und ihm zu vertrauen begonnen haben oder beginnen werden. Das ewige Leben beginnt, wenn wir eben Gott von ganzem Herzen, aus tiefster Seele und mit aller Kraft durch und in Jesus Christus zu lieben lernen. Weil das einschließt, dass wir dann auch uns selbst lieben, weil wir uns ja zuerst von ihm, von Christus, geliebt erfahren. Und weil wir dann den lieben, der ist wie wir. Denn dieses Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, das kann man eben genauso übersetzen. So hat es Martin Buber auch getan in seiner Bibelübersetzung. Der Nächste, liebe den Nächsten, er ist wie du. Und so lieben wir den, der eben der Liebe und des Erbarmens Gottes genauso bedürftig ist wie wir selbst. Und der genauso dessen bedürftig ist, dass sein Leben von Jesus auf die Füße gestellt wird. Und dem können wir eben nun so zu lieben beginnen. Da müssen wir nicht in Gefühlswallungen ausbrechen. Das ist ja manchmal so ein Missverständnis, als müsste es hier in unserem Herzen plötzlich ganz wild anfangen zu bubbern. Das ist eine spezielle Form der Liebe, die in 60 Ehejahre hineingehören, aber eben nicht in das Miteinander der Mitmenschen. Nein, es ist eben gemeint, dass wir den anderen als eben als solchen wahrnehmen. Als Mitmensch, ihn als solchen respektieren und achten, wertschätzen. Und das eben gerade auch dann, wenn er nur noch ein Häuflein Elend ist. Oder eben auch dann, wenn er anders tickt, als wir selber ticken. Wenn er etwas ganz anderes glaubt, als wir glauben. Wenn er ganz anders lebt, als wir leben. Wenn er ganz anders aussieht, als wir aussehen. Und was auch immer uns noch von als Menschen untereinander unterscheiden kann. Und dass wir ihm, dass wir ihr, wo nötig, helfen. Unabhängig eben also davon, was da alles unterschiedlich sein mag. Es geht dabei um eben nicht weniger als darum, dass unser Glaube an Jesus Christus Hände bekommt. Hände, die zupacken und dem Mitmenschen helfen, wo es nötig ist. Und dafür gibt es eben kein System. Wer ist mein Mitmensch? Diese Geschichte hat es geschafft, in der langen Wirkungsgeschichte, dass wir im christlichen Abendland das eigentlich wissen. Jetzt kommt dieses Wort eigentlich. Dass wir es eigentlich wissen, jeder kann mein Nächster sein. Jeder Mensch ist mein Mitmensch. Jeder kann der werden, der mir in einer Notsituation hilft, mir vielleicht sogar das Leben rettet. So wie eben der Samaritaner, dem vermeintlich israelitischen unter die Räuber gefallenen, vermutlich israelitischen unter die Räuber gefallenen und halb tot geschlagenen Mann das Leben gerettet hat. Der Glaube, den Jesus Christus uns möglich macht, den Gottes Geist in uns geweckt hat. Dieser Glaube braucht Hände, bekommt Hände. Hände, die nicht nur lobpreisend in den Himmel gereckt werden, das auch. Aber die dann eben auch bereit sind, sich schmutzig zu machen, wo es nötig ist. Zuzupacken und zu helfen, da wo ein Mitmensch Hilfe braucht. Wer auch immer dieser Mitmensch ist. Und das geht eben nicht nach System, nicht nach Wunsch. Da können wir keinen Fragekatalog anlegen, den wir erstmal durchgehen und abhaken, und um am Ende zu wissen, was wir jetzt tun sollen oder eben nicht tun sollen. Es gibt keine Systematik, die mir die konkrete Entscheidung erspart, wie ich in dieser oder jener Situation zu handeln habe. Und das ist genau das, was Jesus dem frommen Mann, dem gelehrten frommen Mann hier sozusagen auseinanderbröselt und zerstört, dieses System, das er so im Kopf hatte, dieses Raster, der ist mein Nächster und der nicht. Die Fragen, denen wir uns dann stellen müssen, soll ich helfen? Kann ich überhaupt kräftemäßig von meiner Kompetenz Pünktchen, 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 helfen. Oder wäre es vielleicht richtiger, ganz schnell Hilfe, die helfen, wirklich helfen kann, herbeizuholen? Und wenn ich helfen soll, wie soll ich helfen? Was braucht der andere? Und wie weit muss ich mich selbst in Gefahr bringen? Wenn ich selbst nicht gut schwimmen kann, macht es Sinn, in einen Fluss zu springen, um einen Ertrinkenden retten zu wollen? Und für solche Fragen gibt es keine pauschalen Antworten. Und der Glaube gibt mir auch nicht die Sicherheit, dass ich in eine solche Situation erst gar nicht hineingerate. Vielleicht eher im Gegenteil. Doch ich darf eben auch wissen, dass ich nicht die Welt retten muss, weil ich es nicht kann und weil ein anderer das ja schon längst erledigt hat. Und dass es eben nicht darum geht, dass ich mir das Himmelreich erarbeite, eben gerade nicht. Lukas hat das sehr schön deutlich gemacht in seinem Evangelium. Wenn ihr jetzt eine Bibel zur Hand nehmet, dann würdet ihr sehen, welche Episode aus dem Leben Jesu als nächste kommt. Vielleicht weiß es jemand. Was ist die nächste Geschichte, die direkt sich an diese Geschichte vom barmherzigen Samariter anschließt? Jemand so gut in Bibelkunde? Nö, das ist Johannesevangelium. Du meinst... da ist ein Gideon-Bruder, der hat immer eine Bibel in der Tasche, oder? Egal, sehr richtig. Maria und Martha. Ja, da ist es doch genau umgekehrt. Dass der, beziehungsweise die, die meint, sie müsste helfen und tun und machen, gesagt bekommt, die andere hat das bessere Teil erwählt. Also, mal das, ganz nach Situation. Diese Geschichte ist gewissermaßen für Lukas eben genau der wichtige Gegenpol. Christsein bedeutet nicht, in Aktionismus zu verfallen und eben zu meinen, wir müssten nun die Welt retten, eben gerade nicht. Aber auch wenn ich nicht jedem Mensch helfen kann und deshalb auch nicht muss, soll und kann ich es doch lernen, jeden als Mitmensch zu sehen. Jedem mitmenschlich zu begegnen und ihm das Gute zu tun, das ich tun kann. Denn der Glaube an Jesus Christus will Hände bekommen. Amen.